Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Weckt dieses Lied auch bei Ihnen Sehnsüchte? Nach der guten alten Zeit, nach einer verlorenen Heimat, nach Jugend und Weite des Lebens? Vielleicht hilft da doch eine Kreuzfahrt. Falls Ihnen das aber zu kostenspielig erscheint, hätte ich noch etwas anderes im Angebot. Seit heute in den Buchläden Gedankenspiele über Sehnsucht von Felicitas Hoppe. Blaue Blumen, Godot, Dauerverlobte kommen darin vor und eben dieses Lied der Sängerin Alexandra. Ich habe Felicitas Hoppe gefragt, was sie mit diesem Lied verbindet.
Als ich mich an diesen kleinen Essay machte, war sie sofort wieder präsent und dann habe ich das Lied natürlich auch nochmal gehört.
Ich fand interessant an diesem Lied, ich habe mir das dann auch nochmal vorgestellt, was das eigentlich heißt. In den 60er Jahren, wenige Jahre nach Kriegsende, entsteht eine Sehnsucht einer offensichtlich aus der Taiga vertriebenen Frau, der Mutter nämlich, der Sängerin, die sich zurücksehnt nach den Balalaika-Klängen. Ich meine, da wird ja auch noch was ganz anderes mit transportiert. Also die Sehnsucht von Heimatvertriebenen letztlich auf diesem Umweg über ein Lied, was eine russische Stimmung suggeriert.
Das ist das Faszinierende an diesem Liedgut, um es sozusagen, dass sich am Ende das, was wirklich historisch ist, was ja auch ein politisches Thema im weitesten Sinn ist, irgendwie ablöst dann über die Jahre oder Jahrzehnte hin und übrig bleibt dann so eine merkwürdige Sehnsuchtsfolie. Denn wer kennt heute die Taiga? Ja, die Taiga ist ein Begriff wie aus dem Märchen, wie Steppe oder wie Wüste oder so. Und dann wird dieser Raum unbestimmbar und dann kann man ihn mit allem Möglichen füllen. Und dann natürlich bei dieser Stimme und dieser Musik, dann hat man diesen Sehnsuchtspool oder diesen Gefühlspool sozusagen.
Sehnsucht und Märchen, Sehnsucht und Poesie, letztlich Sehnsucht und auch Romantik hängen ja auch miteinander zusammen.
Das hängt alles miteinander zusammen und die Sehnsucht, um nochmal auf Alexandra zu kommen, hat sehr viel mit Verlust zu tun oder wenn es kein aktueller, akuter Verlust ist, so doch mit dem, dass uns etwas fehlt. Und das verbindet all diese Textsorten, also das Märchen, die Romantik, das Träumen vom Mond. Es geht immer um eine Leerstelle, um ein Defizit, auch wenn es realiter nicht vorhanden ist, das empfunden wird. Und wenn dieser Raum gefüllt würde, wäre das Ende der Sehnsucht. Dann würden wir uns nach nichts mehr sehnen. Denn das ist der Unterschied zum Wunsch, den ich potenziell erfüllen kann. Aber die Sehnsucht geht darüber hinaus. Und erfüllte Wünsche hinterlassen ja manchmal auch ein schales Gefühl. Also ich glaube, wir hängen auch an unseren Sehnsüchten. Und wir möchten nicht, dass sich das alles erfüllt.
Sie beschreiben ja auch anhand zum Beispiel von Pilatus, dass Sehnsucht auch etwas ist, was zu tun hat mit Angst vor Verantwortung.
Ja, das ist ja irgendwie eines meiner Lieblingsthemen. Also es geht in dem Essay ja auch um die Dauerverlobten. Also es gibt Menschen, die dazu neigen, einen Zustand möglichst lange in dieser Wagenschiene zu halten. Nämlich so, dass man sagt, in dem Moment, wo es erfüllt würde, ist die Spannung raus und sie erwähnen die Verantwortung. Das klassische Beispiel ist ja die Liebe und danach die Ehe, nicht? Und dann geht das alles in den Alltag über und man hat sich's anders vorgestellt und damit wird ja dann auch geworben. Deshalb muss man ja ständig Reisen machen an Sehnsuchtsorte, um das irgendwie wieder zu reaktivieren. Aber ich glaube in der Tat, dass das Übernehmen von Verantwortung und im Alltag sich zu verorten, der Sehnsucht eigentlich zuwiderläuft und dass diese beiden Dinge miteinander konkurrieren. Auf jeden
Sie verweisen in diesen kleinen Kapiteln immer wieder auf Literatur, zum Beispiel Günther de Bruyne, der in seiner Autobiografie schreibt über ein Mädchen, was er angehimmelt hat, wo sich die Sehnsucht nicht erfüllt hat und er schreibt an dieser Stelle, Sehnsüchte, die unerfüllt bleiben, können langlebig sein. Ich glaube, das ist ja das Wesen der Sehnsucht, das Langlebige und die Nichterfüllung.
Das ist absolut das Grundwesen. Also die Frage ist natürlich, wie bewerten wir das? Ist das schmerzhaft? Wird das pathologisch womöglich? Also dass ich sozusagen unter diesem Zustand leide? Oder sehe ich das eigentlich als Surplus, dass ich sage, solange ich Sehnsucht habe, bin ich am Leben, bin ich vital, da kann noch was kommen, da gibt es eine Zukunft, da ist nicht alles eingeebnet. Und ich glaube ja, dass Literatur genuin davon lebt, also von dem Nicht-Erfüllbaren. Ich als Schriftstellerin müsste ja nicht mehr schreiben. Wenn ich keine Sehnsucht hätte, Ich kann mich auch nach einer Erkenntnis sehen, nach Welterkenntnis. Und deshalb setze ich mich hin und schreibe und spiele Modelle des Lebens durch, die ich aber nicht verwirklichen muss. Ist ja der große Vorteil am Schriftsteller-Dasein. Und da sind wir wieder bei Pilatus. Denn Schriftsteller übernehmen ja auch nur in Teilen Verantwortung. Wir tun da was auf dem Papier und kommen uns ziemlich schlau dabei vor. Wenn das ins wirkliche Leben muss, sieht's anders aus.
Sie selbst haben aber vor vielen, vielen Jahren diese Reise gemacht mit dem Containerschiff. Hatte das was zu tun mit Sehnsucht nach Ferne?
Das ist interessant. Ich wollte eigentlich nie eine Weltreise machen, aber das ist eine andere Geschichte. Habe mich dann auf dieses Schiff gesetzt und ja, natürlich, das hat alles getriggert, was die Sehnsucht so in sich trägt. Ich gehe jetzt aufs Meer, da sind die Seeleute, Junge kommen bald wieder, da sind wir wieder beim Schlager. Ja, und dann die ernüchternde Erfahrung, dass diese Reise auf dem Wasser mit dem, was wir uns darunter vorstellen, überhaupt nichts zu tun hat, weil man es eben realita tut, vom Meer träumen, von der Seefahrt. Ich muss sagen, ich habe keinen einzigen sehnsüchtigen Seemann getroffen und das war ein ganz toller Realitätscheck. Also jeder, der wissen will, was es mit der Sehnsucht auf sich hat und auch nicht auf sich hat, ja, sollte sich auf ein Schiff setzen und um die Welt fahren.
Das haben auch getan die großen Entdecker, Vasco da Gama, Kolumbus, Magellan, auf die Sie auch zu sprechen kommen in Ihrem Buch, die Räume entdeckt haben, die aber auch die Ferne wahrscheinlich gar nicht im Auge hatten, in dem Augenblick, als sie in See gestochen sind.
Ja, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat beim Schreiben an diesem Essay, dass ich plötzlich dachte, diejenigen, die dann realita aufbrechen, die ja auch im Auftrag anderer handeln, hatten die Sehnsucht? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt, denn ich glaube, die waren realpolitisch unterwegs. Das waren Machtmenschen. Und ich glaube, dass unsere Vorstellung von Sehnsucht auch zum Teil an dem, was wirklich realpolitisch passiert, komplett vorbeigeht. Also auch eher zum etwas Süßlichen, Verkitschten neigt. Und ich glaube, das waren ganz, ganz harte Macher, diese Entdecker. Und die Vorstellung, dass Kolumbus dann abends an der Reling steht und sagt, ach, ist das schön hier oder schaut mal, da ist die Ferne. Die werden schon etwas empfunden haben, aber das ist sehr spekulativ.
Wie würden Sie denn Sehnsucht als Lebensgefühl beschreiben?
Die Sehnsucht ist ja immer da und in unterschiedlichen Formaten. Jeder kennt sie, jeder hat sie, fast niemand kann sie definieren. Sie ist a priori schon deshalb produktiv, weil sie Spannung erzeugt. Die Sehnsucht ist ja keine Gleichung, sondern, wie ich vorhin sagte, also ist da eine Leerstelle, ein ungesättigter Rest und aus dem entsteht im physischen Sinne Spannung. Und das heißt, diese Sehnsucht als Energiemotor, als Batterie zu betrachten, das finde ich gut. Also man sollte es nicht übertreiben, aber ich finde, man sollte sich nicht nur etwas Konkretes wünschen, wie ich gehe nachher ein Eis essen, sondern die Sehnsucht im Sinne einer Vision, einer Möglichkeit, einer Utopie. Wir können uns ja auch nach einer besseren Welt sehnen. Und diese Spannung ist etwas, was uns Kraft verleiht. Und ich glaube, wenn wir keine Sehnsucht mehr haben, ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass unser Leben kurz vor Schluss ist.
Felicitas Hoppe, Gedankenspiel über die Sehnsucht. Droschel Verlag, 43 Seiten, 10 €.